Das ist das Ende. Wie sollen wir ohne sie weiterleben? Die Wildecker Herzbuben trennen sich. Und was soll nun geschehen? Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alle Interessiertinnen und Interessierten. Wir bleiben bei den Gender-Sternchen oder ich bleibe bei den ausgesprochenen Geschlechtern. Also herzlich willkommen zu einer pickepackevollen Episode 40 von Erwachsen, der Podcast. Es geht runter und drüber und wie ihr gehört habt, ganz am Anfang geht es schon damit los, dass sich die wilden Herzbuben trennen. Was soll man denn jetzt machen? Selbst wenn man kein Fan von diesen beiden rundlichen Herren ist oder war, so sind sie doch eine Institution in diesem Land. Und jetzt soll es vorbei sein mit diesem wunderbaren Duo von Wolfgang Schwalm und Wilfried Liem. Tja, der eine saß nur noch im Rollstuhl oder am Rollator und irgendwann geht eben auch die Karriere, die Bühnenkarriere von solchen zwei sympathischen Herren zu Ende. Aber es ist schon schwierig, ne? Also das sind schon Nachrichten, mit denen ich hier gleich anfange, dass man, da denkt man so, oh Alter, was wird denn jetzt werden? Und obendrein gibt es ja noch eine ganz andere Sache, die wir jetzt loslassen müssen. Erinnert ihr euch noch? Bin ich schon drin? Erinnert ihr euch noch an dieses? Mit dem wir uns vor vielen Jahren in das Internet einwählten, nämlich mit AOL und einem Modem. Ihr erinnert euch bestimmt alle, wenn ihr nicht noch sehr jung seid, diese wunderbaren Sachen mit diesen Tönen, die durch die ganze Wohnung schalten und wo die Eltern dann wieder riefen, bist du schon wieder im Internet? Jedenfalls, auch davon müssen wir uns verabschieden. Am 30. September stellt nämlich AOL die Möglichkeit ein, sich per Modem ins Internet einzuwählen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas noch gibt. Dass die Möglichkeit noch da ist und dass sich vielleicht sogar noch jemand mit einem Modem ins Internet einwählt. Alter, ist hier was los. Jedenfalls am 30. September ist es vorbei. Da müsst ihr euch was Moderneres kaufen, um ins Internet zu gelangen. Nachdem wieder erwarten, das Internet sich ja dann doch durchgesetzt hat. Und auch wenn es noch für einige Menschen ein Neuland ist, wir werden es nicht wieder los. So ist das einfach. Ja, ging doch schon gut los mit Episode 40, oder? Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es passiert so viel gerade. Und zwar alles gleichzeitig. Und wie soll man denn diesen Strom von Nachrichten, diesen Strom von Eindrücken irgendwie verarbeiten? Ich versuche das jetzt hier mal nacheinander. Ich beginne wieder mit einem kurzen Einblick in mein Leben. So lange wird er heute nicht, weil ich bin so ein bisschen auf Standby, wenn man so will. Dann verabschieden wir den coolsten Kerl der Raumfahrt. Leider müssen wir ihn verabschieden. Und dann habe ich mich mal etwas tiefer mit diesem Thema beschäftigt, über das immer alle gestritten haben und immer noch streiten, nämlich die Atomkraft. Ihr kennt mich, ich recherchiere dann und suche nach Quellen, nach Fakten, nach tatsächlichen Informationen, nicht nach Meinungen. Eine Meinung bilden könnt ihr euch dann selbst, wenn ich euch die Informationen gegeben habe. Und dann sind wir ja auch schon bei den Nachrichten der Woche. Da geht es auch drunter und drüber. Die Wissenschaft wirft uns immer wieder neue Erkenntnisse vor die Füße und am Ende müssen wir damit klarkommen. So sieht's aus in Episode 40 und schon die Einleitung hat jetzt schon 4,5 Minuten gedauert. Das heißt, ich fange jetzt mal an. Was ist denn eigentlich los mit mir? Also im Moment sende ich wieder aus Mecklenburg. Es ist kein Küchenradio, weil in der Küche würde es noch mehr hallen, als es hier in meinem Wohnzimmer tut. Das Geld ist alle. Deswegen komme ich gerade nicht weiter. Meine Küche ist noch unfertig und ich lebe aus Kisten. Die stehen hier überall in der Wohnung herum und ich trage sie ständig von der einen Ecke in die andere, weil ich suche wieder mal was. Das ist in der einen Kiste, die steht ganz unten. Dann suche ich was anderes. Ach nee, das ist ja vielleicht in der Kiste, aber da ist es nicht. Und dann wühle ich alle Kisten durch, obwohl ich sie beschriftet habe. Aber es ist alles sehr provisorisch und wie ihr vielleicht wisst, halten sich Provisorien hartnäckig lange. Es gibt auch schon ein paar Lampen in den Räumen, aber ja, aber egal, wenn ich schlafe, ist es eh dunkel. Das heißt, wozu andersrum, wenn es dunkel ist, schlafe ich eh. Wozu brauche ich Lampen? Also ich lebe aus Kisten. Es ist ein ziemliches Durcheinander und wenn es neue Entwicklungen gibt, dann informiere ich euch natürlich, außer dass ich jetzt gerade, wie es so aussieht, zwei Stromanbieter habe, weil der eine hat mir erzählt, ich hätte gekündigt und der andere hat mich mit offenen Armen empfangen. Aber wenn die Geschichte mal geklärt ist, erzähle ich euch die mal ein bisschen genauer. Das macht gerade keinen Spaß. Ansonsten, es ist Sommer. Alle Touristen, die hier in der Gegend sind, in der ich jetzt lebe, hatten in den letzten 2 bis 3 Wochen ziemlich Pech mit ihrem Urlaub, weil es hat hier geregnet wie Hülle und es schien kaum die Sonne und deswegen, also Urlaubswetter ist anders. Aber jetzt geht's los und jetzt haben die Kinder hier auch hier Urlaub, so wie Ferien, so wie die Berliner zum Beispiel auch. Aber einige fangen jetzt bald wieder an mit der Schule und da war der Sommer dann eben ein bisschen kühl und nass. Woran liegt das? Das liegt daran, dass sich Wettergebilde im Moment etwas länger halten, als wir das von früher gewohnt sind. Woran liegt das? Das liegt daran, dass der Jetstream, der die Wettersysteme eigentlich weiterschiebt, mit viel Wind und viel Kraft, dass dieser Jetstream aufgrund der Erwärmung in der Atmosphäre meandert. Der schwächelt ein bisschen. Und das bedeutet, dass wenn sich ein Wettergebiet gebildet hat, das Wettersystem so besser gesagt gebildet hat, bleibt es jetzt länger auf einer Stelle, weil der Jetstream nicht die Kraft hat oder durch das Meandern nicht die Konzentration hat, diese Wettersysteme weiterzuschieben. Das heißt, wenn mal irgendwo ein Regengebiet liegt im Moment, dann bleibt es länger. Oder wenn ein Hochdruckgebiet, so wie gerade in Südeuropa bis nach Frankreich hoch liegt, dann bleibt auch das länger und das führt zu einer längeren Hitzeperiode. Genau, also darauf muss man sich einstellen. Wenn man einmal Urlaub bucht, dann kann es sein, dass ein Wetter etwas länger bleibt. Aber das ist ja nicht nur in Mecklenburg so, sondern das ist ja eigentlich überall so. Ja, das ist gerade los. Und jetzt sind wir schon im August und wir werden mal sehen, wie sich das hier so weiterentwickelt mit dem Wetter und auch mit meiner Küche und dem Rest der Wohnung hier. Denn da, wo überall Kisten stehen, kann ich nichts anderes tun. Und wenn die Kisten mal ausgeräumt sind, dann kann ich auch ein bisschen wieder eine vorzeigbare Wohnung herstellen. Ja, das ist das, was wir jetzt im Moment sagen können. Und das, was ich jetzt erzählen möchte, begann mit einer Bemerkung im Funkverkehr. Und die hören wir uns jetzt mal an.
Okay, Houston, we've had a problem here.
This is Houston, say again, please.
Houston, we've had a problem. We've had a main beam undervolt.
Roger, main beam undervolt.
Was wir hier hören, ist natürlich Apollo 13. Und wir alle kennen den wunderbaren Film mit Tom Hanks, der dort den Captain spielt, den James Lovell. Und leider müssen wir uns von ihm verabschieden, denn dieser großartige, coole Typ ist mit 97 Jahren vor ein paar Tagen gestorben. Der Kommandant der Apollo 13 Mission. Er ist letzten Donnerstag gestorben in Lake Forest in Illinois. Und er wird sehr, sehr, sehr gelobt und von allen betrauert, während gleichzeitig seine Leistungen gefeiert werden. Der war auch wirklich ein cooler Typ, wahrscheinlich der coolste Typ, den die Raumfahrt bisher hervorgebracht hat. Einer der meistgeflogenen Astronauten übrigens auch der NASA mit Gemini 7, Gemini 12, Apollo 8 und Apollo 13 war er unterwegs. Und die Apollo 8 Besatzung zum Beispiel mit Lovell, Frank Borman und William Endes war die erste Besatzung, die die Erdumlaufbahn verließ und zum Mond flog und ihn umkreiste. Die konnten damals zwar noch nicht landen, aber das war schon ein ziemlicher Vorsprung, den die USA damals dann vor den Sowjets gewann. Und zu Apollo 13, was soll man dazu sagen? Die meisten von euch kennen diese Geschichte von Apollo 13 und wer sie nicht kennt, dem will ich sie jetzt kurz nochmal vorstellen. Denn Apollo 13 war ein ambitionierter Flug mit einer vorgesehenen Landung und einem eigenen Landemodul, das später auch noch von Bedeutung sein sollte. Zunächst mal nach einem normalen Start und einem Experiment, von dem die Welt eigentlich nicht so richtig Notiz genommen hat, nämlich bevor diese ganze Geschichte dort passierte, ließ man kontrolliert die Saturn-Raketenstufe, die ausgebrannte, mit dem Mond kollidieren. Kamen so mit, sagen wir mal so 2,5 Kilometer pro Sekunde, also ungefähr 9000 km/h Geschwindigkeit, schlug die auf dem Mond auf. Und zwar 3 Tage später, also da war das von Apollo 12 aufgestellte Seismometer hat diesen Einschlag auch registriert und das Beben, das dadurch ausgelöst wurde, soll mehr als 3 Stunden gedauert haben. Außerdem gab es eine Gaswolke, die von den Partikeln des Mondbodens wahrscheinlich stammte und bis in die Höhe von 60 Kilometer geschleudert wurden. Also bis dahin war alles gut. Und dann, 55 Stunden und 54 Minuten nach dem Start, explodiert einer der beiden Tanks mit superkritischem Sauerstoff im Servicemodul der Odyssey. Und das bedeutete zunächst mal den Funkspruch: Okay, Houston, wir haben hier gerade ein Problem gehabt, sagt der Astronaut Jack Luzma. Und Houston Control fragt nach, könnt ihr das bitte wiederholen? Und dann meldet sich der Kommandant und wiederholt: Houston, we've had a problem. Die Explosion von diesem Sauerstofftank beschädigte nicht nur das Leitungssystem, sondern die Brennstoffzellen, die aus diesem Sauerstoff Strom und Wasser erzeugen sollten, konnten nun ihre Arbeit nicht mehr verrichten. Und es blieb eigentlich nur eins übrig, diese Mission abzubrechen und so schnell wie möglich Apollo 13 wieder zur Erde zu bringen. Denn ohne elektrische Energie konnte man einfach nicht arbeiten und das Kommando oder Servicemodul Odyssey war darauf angewiesen. Und daraufhin wechselt, so wie man es im Film, ich kann den Film wirklich nur empfehlen mit Tom Hanks, wechselt die Besatzung in die Mondlandefähre, die ja eigentlich für die Landung gedacht ist, weil dort das Überlebenssystem funktioniert und nun musste eben auch gespart werden an allen Ressourcen. Sauerstoff, Wasser, Strom, alles musste gespart werden. Und dann versuchte Houston Control gemeinsam mit den Astronauten eben erst einmal die CO2-Absorberfilter im Aquarius, also in der Mondlandefähre, wieder in Betrieb zu nehmen, weil die waren nur dafür ausgelegt, dass 2 Personen über maximal 45 Stunden ausatmen. Aber jetzt waren sie 3 Tage lang da drin und zu dritt. Und wie das eben so ist, ne? In der Landefähre waren andere CO2-Filter verbaut als im Kommandomodul. Und deswegen mussten die umgebaut werden. Die Filter im Kommandomodul waren viereckig und die waren in der Landefähre waren rund. Und wie man in dem Film sehr gut sehen kann, haben die in Mission Control aus an Bord befindlichen Dingen wie Schläuche, Klebebänder, Deckel von Handbüchern und so weiter einen Adapter gebaut, den die Besatzung dann erfolgreich nachgebaut hat, um so die CO2-Absorber in der Mondlandefähre in Betrieb nehmen zu können. Jetzt hatten sie also genügend Sauerstoff, aber zu wenig Wasser und zu wenig elektrische Energie. Und deswegen haben sie im Landemodul ausgehalten, bis das Raumschiff 2 Stunden nach der Umrundung des Mondes durch eine Brennphase mit dem Landetriebwerk beschleunigt wurde. Dadurch wurde die Gesamtflugdauer verkürzt, den die drei dort in dieser Landefähre verbringen mussten. Und dann sind die kurz bevor vor dem Eintritt in die Atmosphäre der Erde in das Kommandomodul wieder übergestiegen und haben dort dann auch noch die Mondlandefähre die Energie weggesaugt, den Strom aus den letzten Batterien rausgesaugt, damit sie herunterkommen konnten. Und dann kamen es gibt im Film eine sehr eindringliche Szene, dann kam nämlich die Situation, dass Apollo 13 wieder eingetreten ist in die Atmosphäre. Und was passiert da? Um den Hitzeschild des Kommandomoduls bildet sich, also bei jedem Raumfahrzeug, was wieder in die Atmosphäre eintritt, bilden sich während durch die oberen Atmosphärenschichten bildet sich ein heißes Plasma um die Kapsel, das Funkwellen blockiert. Und erwartet wurde bei Apollo 13 ein Ausfall von 4 Minuten 20 Sekunden, dann sollten sie wieder da sein. Und wir können mal reinhören in die letzten Minuten, bevor man konnte eben nicht wissen, ob die Besatzung verloren war, weil es während dieses Blackouts eben keine Verbindung gab zur Besatzung. Und Sie hören hier die Reportage und immer mal auch wieder den O-Ton aus Houston Control. Gleich wird der Controller nach Odyssey fragen. Man sieht Männer, die mit den Händen ringen, die an den Nägeln knabbern dort im Control Center. Ein Flugzeug ist unterwegs, um Signale einzufangen.
That's true.
Odyssey Houston standing by, over.
Und da ist die Stimme von Jack Swigert.
Okay,
Joe, sagt er ganz cool. Und dann wird auch noch. Genau. Das war hier ein kleiner Fehler. Das war nicht Jim Lovell, der da geantwortet hat, sondern es war Jack Swigert. Aber egal, sie waren wieder on. Und man wusste, die ganze Welt wusste jetzt, dass die Crew lebte, dass das Raumschiff jetzt am Fallschirm herabschwebt. Und wenn man sich die Bilder anschaut aus dieser Reportage, ich habe hier die Original-Fernsehbilder hier vor mir und ich werde das alles natürlich wieder in die Shownotes tun, damit ihr das auch seht. Es war schon ein sehr dramatischer Moment. Die ganze Welt hat den Atem angehalten, alle haben gehofft, manche haben gebetet, dass die drei Männer heil runterkommen. Und Jim Lovell wird später in seinem Leben diese Mission bezeichnen, dass man viel gelernt hat über diese Mission, dass es keine erfolglose Mission war, sondern eine über die wir viel gelernt haben. Und am Ende war es so, dass also am 17. April 70 um 13.07 Uhr konnte Apollo 13 problemlos im Pazifik südöstlich von amerikanisch Samoa wassern. Und dann wurden die drei Astronauten von einem Helikopter aufgelesen und auf das 6,5 Kilometer entfernte Bergungsschiff Iowa Jima gebracht. Und tatsächlich wurde das Kommandomodul zerlegt nach der Bergung, um herauszufinden, wie es zu dem Unglück gekommen sein kann. Und es war nicht, wie häufig zu lesen war, ein gebrochenes Kabel im Sauerstoff, Tank, sondern eines unter zu hoher Spannung kurzgeschlossenen Thermostats sowie einer Kette von Versäumnissen und Fehleinschätzungen. In den Tanks gab es nämlich Ventilatoren. Und als dieses Thermostat sich angeschaltet hat, um den Ventilator in Betrieb zu setzen, gab es halt die Explosion mit kryogenem, superkritischem Sauerstoff. Und ich weiß gar nicht, ob man das heute noch machen würde, dass man dieses Ding im Servicemodul anbringt. Das ist ja schon ziemlich gefährlich. Und auch der in dem Gespräch zwischen Houston Control und den Astronauten sagte auch einer von den dreien, als er beschreiben sollte, was er da vor sich sieht, dass Gas aus dem Raumschiff in das All entweicht. Und das war dann wahrscheinlich dieser Sauerstoff, der dort entwichen ist. Ja, jetzt verabschieden wir diesen coolen Typen, der mit seinen Kollegen eine Meisterleistung vollbracht hat, einen Husarenritt in einer Mondlandefähre, ein Swing-By-Manöver am Mond zu vollbringen und dann auch noch heil in dieser Landefähre und am Ende dann im Kommandomodul auf die Erde wieder zurückzukommen. Denn das war jetzt gar nicht so simpel, auch den richtigen Winkel wieder zu finden, um einzutauchen. Denn man, wenn man zu einem flachen Winkel hat und dabei auf die Erde zuballert, dann kann man an der Atmosphäre auch abprallen. Und dann werden sie auf Nimmerwiedersehen im Weltall verschwunden. Rest in peace. Rest in peace. Ja, das ist die Geschichte. Und wenn wir gleich beim Weltraum sind, dann können wir natürlich auch noch ein paar Weltraumnachrichten mitnehmen. Ich habe zum Beispiel herausfinden können, dass wieder eine neue Crew auf der ISS angekommen ist, nämlich die Crew 11 ist angekommen. Und eine der Vorhaben, die vier, glaube ich, drei oder vier sind es, glaube ich, warte mal, die Astronautin Zina Cartman und ihr Kollege Mike Finke, der Japaner Kimiya Yui und der russische Kosmonaut Oleg Platonov sollen 6 Monate bleiben, sind also 4 Leute in dieser Crew, bleiben 6 Monate auf der ISS. Sie sind wieder geflogen mit einer Dragon-Kapsel von SpaceX und die Crew 10 kann jetzt endlich wieder auf die Erde zurück und die Crew 11 wird Experimente unternehmen, aber sie werden vor allen Dingen die Mondlandung üben. So haben sie das beschrieben selbst. Sie sollen auf der ISS unter anderem Szenarien für eine Mondlandung simulieren, denn noch, muss man ja sagen, noch, plant die NASA offenbar für 2027 die erste bemannte Mondlandung seit mehr als 50 Jahren. Es bleibt zu hoffen, dass der Präsident mit dem orangen Schopf der NASA nicht noch mehr Mittel streicht, damit diese Missionen durchgeführt werden können. Denn wenn man die Nachrichten verfolgt, scheint er auch da dran zu kratzen, die Mittel für die NASA zu kürzen. Ich komme da bei einem anderen Thema nochmal drauf zurück, aber jetzt erst einmal waren das die Weltraumnachrichten für heute und von den Weltraumnachrichten zu den Atomkraftnachrichten ist es ja auch nicht so weit. Ne? Also wir haben ja sicherlich alle die Diskussion der letzten, man kann schon sagen Monate, verfolgt. Solange die CDU/CSU in der Opposition war, hat sie darauf gedrungen, Kernkraftwerke wieder anzuschalten, die übrigens auch durch eine CDU-Regierung abgeschaltet worden sind, also der Beschluss gefasst worden ist. Abgeschaltet hat sie dann der Kernkraftwerkfahrer. Es waren also nicht die Grünen, die den Beschluss gefasst haben, die Kernkraftwerke abzuschalten, sondern es war die CDU. Das wollen wir nochmal in Erinnerung rufen. Auch wenn die CDU seitdem so tut, als ob das alles die Grünen gemacht hätten. Nee, das waren die nicht, sondern es war eine CDU-Regierung unter Führung von Angela Merkel als Reaktion auf die Explosion in Fukushima in Japan, nachdem wie heißen die Dinger jetzt? Eine Riesenwelle, ich komme da später nochmal drauf. Wortfindungsstörung, eine Riesenwelle, den das Kernkraftwerk zerstört hat und dann ein Reaktor explodiert war. Seitdem gab es den Plan oder die Fahrplan zum Abschalten der Atomkraftwerke und seitdem gibt es immer wieder die Forderung, Atomkraftwerke wieder einzuschalten, weil die wären umweltfreundlich, würden keinen CO2 emittieren und würden die Grundlast tragen für die erneuerbaren Energien. Und zumindest ein Argument davon ist richtig, ja, Atomkraft ist CO2-frei. Ob aus allen Kühltürmen nicht auch CO2 entweicht, das weiß ich jetzt gar nicht, müssen wir mal irgendwie raussuchen. Aber mich beschäftigt heute eigentlich eine andere Frage und vielleicht habt ihr euch die Frage ja auch schon mal gestellt. Selbst wenn wir die Atomkraftwerke jetzt wieder anschalten würden, haben wir inzwischen so viel strahlenden Müll angesammelt, dass es eigentlich viel wichtiger ist, mal über die Entsorgung oder Endlagerung von radioaktiven Abfällen zu sprechen und nicht nur über die Findung eines Endlagers, wo ja bestimmte Bundesländer von vornherein sagen, bei uns nicht. Obwohl der Ministerpräsident dieses Bundeslandes nicht müde wird, die Wiedereinschaltung, Anschaltung von Atomkraftwerken zu fordern. Aber natürlich darf das Endlager nicht in seinem Bundesland landen. Das geht natürlich gar nicht. Deswegen ist die Asse ja auch in Niedersachsen und nicht im Süden. Aber die Frage ist eigentlich, wer bezahlt das? Und das ist etwas, worüber ich jetzt mal sprechen möchte. Wer bezahlt eigentlich die Endzwischen- und Endlagerung und einschließlich auch spätere Betriebskosten als Nachgang der Erzeugung von Strom mit Atomkraftwerken? Wer bezahlt das eigentlich? Da gab es eine bunte Diskussion, denn das Wiedereinschalten von Atomkraftwerken bringt natürlich auch das Argument wieder nach vorne, wir haben jetzt schon den Atommüll nicht vernünftig wegkriegen können. Wenn wir jetzt noch mehr Atommüll erzeugen, wer soll das eigentlich bezahlen? Und dann kommt regelmäßig von Atomkraftbefürwortern der Hinweis, naja, die Betreiber der Atomkraftwerke haben gemäß Verursacherprinzip und gemäß Vertrag 24 Milliarden Euro in den staatlichen Kenfo-Fonds eingezahlt. Und zwar ist das der Stand Juli 17. Das soll Zwischen- und Endlagerung abdecken, einschließlich auch späterer Betriebskosten. 24 Milliarden Euro. Der Steuerzahler haftet nur, wenn der Fonds nicht ausreicht. So, das ist erstmal die Grundinformation. Aha, es gibt einen Fonds, in den haben die Betreiber der Atomkraftwerke eingezahlt. Und zwar sicherlich aus den Gewinnen, die mit der Atomkraft, mit dem Erzeugen von Strom durch Atomkraft gemacht haben. Ne? So. Okay, dann könnte man ja sagen, ist ja alles gut. Ja? So. Allerdings ist die Frage, reicht das? Ja? Also wir hatten wir schon 2015 durch Inflationsanpassungen die Zahl von 26,7 Milliarden Euro annehmen müssen. Und es bestehen tatsächlich erhebliche Unsicherheiten, gerade aufgrund möglicher Bauinvestitionen, Preissteigerungen und so weiter und so weiter. Zum Beispiel für den Schacht Konrad. Ne? Der soll schwach- und mittelradioaktive Abfälle aufnehmen. Da waren mal 4,2 Milliarden Euro veranschlagt. Jetzt sind wir schon insgesamt bei 5,5 Milliarden Euro beim Schacht Konrad. Das gleiche gilt, betrifft die Asse. Die Rückholung hochradioaktiver Abfälle, die in der Asse lagern, die müssen dann wieder rausgeholt werden. Denn das ist nicht dicht, dieses Lager. Für Gorleben werden inzwischen nicht mehr 1,6, sondern 2,1 Milliarden veranschlagt, für Morsleben 2,3 Milliarden und so weiter und so weiter. Das heißt, hier summieren sich allein bei den Lagern Kosten von 10 Milliarden Euro. So. Und das läuft über den Bundeshaushalt und wird refinanziert eben über diesen Kenfo, über diesen Fonds Kenfo, in den die Betreiber eingezahlt haben. Was sind die Unsicherheiten und Risiken? Also es sind langfristige Laufzeiten bis zum Beispiel 2098 und länger, und das macht natürlich Prognosen anfällig. Ja, das ist so. Dann Verzögerung bei der Endlagersuche. Zieldatum 2031 ist realistisch eigentlich nur bis 2068 erst umsetzbar. Das heißt, wir brauchen zusätzliche Zwischenlagerkosten. Und dann natürlich Inflation, Bauverzögerung, technische Komplexität. Insbesondere bei der Asse und bei Konrad, das wird die Kosten deutlich erhöhen. Wir haben im Moment laufende Zwischenlagerkosten von aktuell rund 400 bis 500 Millionen Euro pro Jahr. Die Gesamtprojekte über mehrere Jahrzehnte hinweg, mehrere 10 Milliarden Euro. Und dann kann es also entstehen, dass zum Beispiel laut Atommüllreport schon ab 2048, das heißt, wir reden hier über 20 Jahre, ein bisschen mehr als 20 Jahre, schon das Geld alle ist und der Steuerzahler einspringen muss. Denn der Kenfo ist eine einmalige Zahlung und alle Kosten, die darüber hinausgehen, so ist das im Vertrag vereinbart, übernimmt der Steuerzahler. Also bei 24,1 Milliarden Euro ist Ende im Gelände und den Rest, da liegt juristisch das Risiko vollständig beim Staat. Das steht nämlich so drin, im Paragraph 7 Entsorgungsfondsgesetz, der Bund übernimmt die finanzielle Verantwortung für die Zwischen- und Endlagerung radioaktiver Abfälle. Die Mittel des Fonds, also Kenfo, dienen zur Finanzierung. Reichen die Fondsmittel nicht aus, trägt der Bund die weiteren Kosten. Der Bund, das sind wir, liebe Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, ne? Und die Betreiber sind damit dauerhaft aus der Verantwortung entlassen. Der Bundesrechnungshof hat 2020 geschrieben, es besteht ein erhebliches Risiko, dass der Fonds langfristig nicht ausreichen wird, insbesondere wenn die Realisierung eines Endlagers weiter verzögert wird oder die Kosten steigen. Und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung schreibt, die Verantwortung wurde vollständig auf den Staat übertragen, ohne dass das Risiko von Kostensteigerung oder Fehlkalkulationen adäquat eingepreist wurde. Das ist die Situation im Moment. Und wir sind, wie gesagt, noch nicht so weit, dass wir überhaupt mal ein Endlager gefunden haben. Ne? Also wie gesagt, 2031 in 8 Jahren, nee, war Quatsch, in 6 Jahren wollen wir ein Endlager gefunden haben. Realistisch wird wohl noch ein bisschen länger dauern. Denn die Grundannahme, also wir haben im Kenfo ein Kapital von 24,1 Milliarden Euro und jetzt kommt's mal, legen wir mal die Zahlen zugrunde, die dieser Fonds plant. Dieser Fonds plant eine jährliche Rendite von 3% Zielgröße, ne, laut diesem Vertrag. Die Laufzeitplanung ist derzeit bis 2098, da wäre das Ende der Zwischenlagerung. Geschätzter Gesamtbedarf 47 bis 70 Milliarden Euro bei jährlichen Ausgaben von 500 bis 600 Millionen Euro. Das ist die Grundannahme und vielleicht habt ihr jetzt schon gemerkt, da ist eine erwartete Rendite und eine erwartete Laufzeit mit drin. Und das bringt, wie bei jeder guten Lebensversicherung, Änderungen. Sagen wir mal so, machen wir mal ein Best-Case-Szenario. Also sagen wir mal Szenario A, Best Case. Alles läuft wie geplant. Die Fondsrendite ist 3%, stabil. Wir haben keine Kostensteigerungen. Wir haben keine Kostensteigerung im Bau. Okay. Und wir kriegen unser Endlager bis, sagen wir mal, 2060 hin. Dann haben wir konstante Ausgaben, jährlich 550 Millionen. Denn der Kenfo kann seine Aufgaben erfüllen, keine Mittel vom Staat nötig. Wahrscheinlich unter 25%. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Best-Case-Szenario eintritt, beträgt unter 25%, da viele Unwägbarkeiten bestehen, Inflation, Verzögerung, Baukosten und so weiter und so weiter. Deswegen nehmen wir mal ein realistisches Szenario, Szenario B. Also, ich weiß nicht, wie viel Geld, wie viel Zinsen ihr gerade auf euer Tagesfest und was auch immer Geld bekommt, aber gut, 24 Milliarden ist natürlich ein hoher Wert, den man anlegen kann, aber doll ist es nicht im Moment und die EZB bewegt sich ja auch wieder auf niedrige Zinsen zu, deswegen nehmen wir mal 2% Zinsen an. Nicht 3, wie im Best Case, sondern nehmen wir mal realistisch 2% Zinsen an. So. Dann nehmen wir mal an, Bauverzögerung und Baupreiskosten steigen, so wie wir das ja in den letzten Jahren erlebt haben und jeder Berliner wird sich an den wunderbaren Airport BER erinnern. Bauverzögerung, Baupreissteigerung. Okay, wir rechnen mal hier mit 40%. Und wir verrechnen auch damit, dass das Endlager erst 15 Jahre später, also erst 2075, bereitsteht. Dann steigen die jährlichen Ausgaben auf 800 bis 900 Millionen Euro. Das heißt, im Ergebnis, der Kenfo ist zwischen 2055 und 2065 aufgebraucht. Und dann übernehmen die Steuerzahlerinnen, wir, Restkosten von um die 20 bis 30 Milliarden Euro. Weil die Betreiber sind ja nach dem Einzahlen in den Kenfo von jeglicher Gewährleistung raus. Wir haben sie ja befreit. Auch diesen Vertrag hat übrigens eine CDU-Regierung verhandelt. Die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario B, den realistischen Verlauf, ist zwischen 50% und 60% ziemlich hoch. Und zwar laut Erfahrungswerten, die wir gesammelt haben mit diesem Thema aus dem Schacht Konrad, aus der Asse und allen anderen Zwischenlagern, haben wir Erfahrungen gesammelt und die sind hier in diesen realistischen Verlauf, in dieses Szenario B eingeflossen. Und wenn die EZB sich noch wieder mal auf eine Nullzinspolitik oder so etwas einigt, wie wir das ja jetzt fast ein Jahrzehnt lang hatten, dann kommen wir jetzt zum Worst-Case-Szenario. Und dieses Worst-Case-Szenario sagt, wir haben nur noch 1% Fondsrendite, weil die Wirtschaft stagniert, es gibt Börsenverluste und wir haben Kostensteigerung von 100%, weil zum Beispiel die Rückholung der Asse eskaliert. Also wenn die Asse, die ja jetzt schon evakuiert werden soll, wir wissen schon, dass dieses Zwischenlager nicht dicht ist, wir müssen dort evakuieren und wenn das eskaliert, dann kann es auch dazu führen, dass wir ein Endlager erst nach 2100 in Betrieb nehmen können, also massiv verzögert. Und politische Umplanungen, neue Standards, Sicherheits- und Umweltauflagen sich verändern, dann explodieren die jährlichen Kosten auf 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro und der Kenfo ist dann deutlich vor 2050 erschöpft. Und wir Steuerzahlerinnen müssen dann zwischen 30 und 50 Milliarden oder mehr übernehmen. Der Staat erleidet einen Reputationsverlust. Es kann mögliche Enteignungsszenarien geben, um ein Endlager durchzubrechen. Und es kann soziale Spannungen geben deshalb. Und zuletzt ist die Wahrscheinlichkeit zwischen 10% und 20% nicht so ganz so hoch wie bei dem realistischen Szenario, aber es ist da, das Risiko. Und das darf in der Diskussion um die Atomkraft, um die Wiederbelebung der Atomkraft nicht fehlen. Die Frage, was ist mit den Kosten? Was ist mit nicht nur das Atomkraft, der Strom aus Atomkraft deutlich teurer ist als Strom aus erneuerbaren Energien? Und nicht nur, dass ich glaube, wir sollten, wenn wir Mittel in die Hand nehmen, um unsere Stromversorgung zu sichern, in Batterien, in Batteriestrukturen investieren und nicht in Atomkraftwerke. In der Diskussion mit der Grundlast fehlt mir immer wieder das, was ich jetzt hier vorgetragen habe, nämlich, was ist mit den Kosten der Zwischenlagerung, was ist mit den Kosten der Endlagerung? Und wenn unsere Journalisten, und das will ich mal ganz deutlich sagen, ihre Arbeit machen würden und die Atomkraftbefürworter mit diesen Zahlen konfrontieren würden, weil nur dann wir einen echten Vergleich haben, auch bei Strompreisen, ja, denn die erneuerbaren Energien entlassen keine kontaminierten Rückstände, die man entsorgen muss, vor allen Dingen nicht strahlenden Müll über Jahrzehnte, über Jahrtausende, über Jahrzehntausende. Diese Diskussion muss mit den echten Kosten geführt werden, denn Deutschland ist ja nicht das einzige Land mit Atomkraftwerken. Darauf werden wir auch immer wieder hingewiesen. Ja, in anderen Ländern und so weiter und so weiter. Es wurden rund um uns herum neue Atomkraftwerke gebaut, was einfach nicht stimmt. Allein im Moment ist in Großbritannien ein Reaktor oder ein Atomkraftwerk im Bau, das den Kostenrahmen deutlich gesprengt hat, sodass sich Investoren daraus zurückgezogen haben. Und der wird einen Strompreis haben, der pro Kilowattstunde, da wird niemand in Deutschland hier sagen wollen, ja, das will ich, weil er wird unglaublich hoch sein. Also andere Länder. Gucken wir doch mal, was andere Länder mit diesen Kosten gemacht haben. Also wie haben andere Länder im Gegensatz zu Deutschland Verträge geschlossen? Gehen wir doch mal nach Schweden zum Beispiel. In Schweden zahlen die Atomkraftbetreiber kontinuierlich ein in den Fonds. Also nichts von wegen einmal zahlen und raus, sondern die zahlen kontinuierlich ein. Der Fonds ist sehr stabil und der Standort für das Endlager ist bereits definiert. Oder in Finnland. Auch hier zahlen die Betreiber weiter bis zum Ende ein. Bis zum Ende zahlen die Betreiber ein. Und auch hier ist das Endlager bereits genehmigt. So. Und im Vergleich dazu in Deutschland, also einen einmaligen Fondsbeitrag. Und dann kann man sagen, die Gewinne wurden privatisiert und die Kosten werden an die Gemeinschaft abgegeben, an uns Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und jetzt lasst uns nochmal über das Wiederanfahren von Atomkraftwerken reden. Und lasst uns mal nochmal darüber reden, ob man neue Atomkraftwerke bauen sollte. Wenn man noch nicht mal weiß, wo man mit dem strahlenden Müll der letzten Zeit vor dem Auslaufen der Atomkraftwerke in Deutschland hin will. Wohin will man mit dem Zeug? Es ist nichts beschlossen. Also das sollte man immer besprechen und deswegen bin ich dabei, diese Diskussion zu führen und diesen Diskussionsbeitrag hier reinzuwerfen, denn wir haben einfach noch zu viel zu regeln dazu und vielleicht kann man den, so würde ich das gerne machen, den Vertrag mit den Atomkraftbetreibern auch nochmal nachverhandeln, weil es ist ein furchtbarer, schlechter Vertrag. A very bad deal, würde ein Kollege Trump sagen. Und warum eigentlich machen wir solche Deals? Ja, Freunde, das war das Thema Atomkraft. Nein, danke oder doch. Ne? Also bei mir bleibt das Nein, danke bestehen. Und wenn ihr etwas dazugelernt habt, weil ihr vielleicht den Fonds noch nicht kanntet oder was auch immer, dann sind wir jetzt an der Stelle, wo wir ein Fakten gelernt haben. Einfach Fakten und nicht nur Meinungen. So, nachdem ich nun also hier fast einen kleinen Rant angebracht habe, bezüglich der Wiederbelebung der Atomkraft, hoffe ich, dass ich euch unterwegs nicht verloren habe. Aber ich bin eben der Meinung, dass wenn wir über etwas diskutieren, dass wir dann vielleicht mit Fakten diskutieren und nicht nur mit Meinungen. Ne? Und das sind jetzt eben die Fakten gewesen zu den Kosten. So, was bringt uns denn die Wissenschaft diese Woche weiter? Wir schauen mal, was es alles so für Wissenschaftsnachrichten gab. Und ich finde, es wird sehr interessant, denn die Wissenschaftler konnten zum Beispiel eine Erkenntnis gewinnen, die viele Menschen überraschen werden, wenn wir nämlich darüber nachdenken, wie und wo denn die Primaten, zu denen wir ja auch gehören, entstanden sind. Dann hat man wahrscheinlich immer so warme Landschaften vor Augen, Savannen, Afrika oder aber Vorderasien oder so, ne? Und das war ja lange das Bild. Ne? Da sind wir entstanden, da sind unsere Vorfahren entstanden, die ersten Primatenarten sind. Und da haben Forschende, also jetzt an Fossilienfunden, geforscht und haben sie, und da ist es immer gut, wenn man eben auch das Klima beobachtet, mit Klimamodellen gearbeitet und haben herausgefunden, dass sich die Primaten vor etwa 66 Millionen Jahren eben nicht in warmen, sondern in kalten Klimazonen entwickelt haben. Also das Team um den Erstautor ist wahrscheinlich spanisch, Jorge Avaria Lautureo, die haben eben Daten von Fossilien ausgewertet, die weltweit gefunden wurden und haben die mit Klimamodellen kombiniert. Wir können ja über Eisbohrkerne zum Beispiel sehr weit ins Klima zurückschauen. Und das Ergebnis ist, die wahrscheinlich lebten die frühen Primaten in Nordamerika. In Regionen mit ausgeprägten Jahreszeiten, mit heißen Sommern, aber mit eisigen Wintern. Die Vorstellung, dass sich die Primaten halt also in warmen tropischen Wäldern entwickelt haben könnten, wird dabei ja gar nicht in Frage gestellt. Jahrzehntelang wurde diese Vorstellung nicht in Frage gestellt. Entschuldigung, jetzt habe ich es natürlich falsch abgelesen. Also, aber die Ergebnisse dieser neuen Studie stellen eben dieses Bild total auf den Kopf. Ne? Also, und wie überlebten jetzt also die Primaten diese kalten Winter? Es gibt Tiere, die im Winter was tun? Winterschlaf, genau. Und das haben offenbar diese frühen Primaten auch so getan. Denn im Winterschlaf verlangsamt sich und dann um der Herzschlag, der Körper spart Energie und wir finden dieses Verhalten auch heute noch bei einigen kleinen Primaten, schreiben die Forschenden. Zwerglemuren in Madagaskar zum Beispiel würden sich teils mehrere Monate lang eingraben, sodass sie dann eben einen Winterschlaf halten können. Und der andere Weg, wie sich die Primaten damals vor der Kälte schützen konnten, war, tja, das erleben wir heute auch wieder, sie entflohen den Temperaturen und zogen in wärmere Regionen. Das hatte sogar einen Vorteil offenbar. Da konnten die Primaten den Forschenden zufolge besser überleben und neue Arten ausbilden. Denn tropische Wälder erreichten die Primaten im Laufe ihrer Evolution erst nach Millionen von Jahren. Und dorthin gelangten sie eben über diese milderen Klimazonen in trockene, wüstenähnliche Gebiete und schließlich in heiße, feuchte Dschungel, wo sie heute hauptsächlich heimisch sind. Interessant, oder? Wieder was gelernt. Warum, wo haben sich die Primaten entwickelt? Das ist Wissenschaft at its best. Und wenn wir schon mal bei Primaten sind, dann sind wir auch ganz schnell bei der Frage, die ich als nächstes aufwerfe und diskutieren möchte, nämlich Patriarchat. Ja, also sozusagen die Herrschaft der Männer über die Frauen, des Männlichen über das Weibliche. Ist das eigentlich, ich will nicht sagen Gott gegeben, sondern in meinem Fall würde ich sagen, ist das eigentlich eine evolutionäre Rollenverteilung? Muss das so sein, weil Männchen oder die männlichen Tiere oft größer und stärker sind als die weiblichen Tiere? Wie kann das entstehen oder ist das eigentlich gar nicht Folge der Evolution? Und auch dazu gibt es eine neue Studie und zwar über männliche Berggorillas, ja, wobei die männlichen, wir haben alle diesen Silberrücken vor Augen, ne, der an Dominanz und an Größe und an Macht nicht zu übertreffen ist in der Gorilla-Herde. Aber ist es das nur? Ist es nur Kraft, Muskelmasse, Größe, die das Patriarchat sozusagen rechtfertigen? Denn Größe und Masse sind ja so eine Art Synonym für Dominanz, für Kraft und damit auch für Macht. Aber das Forscherteam berichtet, dass das so einfach gar nicht ist. Ja, also dass ein sogenanntes Patriarchat sich nicht aus der Größe oder der Macht oder der Dominanz herleiten muss. Sie haben diese Forscher, Nicola Smith und Martha Robbins vom Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, haben sich Daten aus über 25 Jahren Forschung an vier wilden Berggorilla-Gruppen angeschaut. Und es auf den ersten Blick scheint es so zu sein, wie wir das kennen. Das Alpha-Männchen in der Gruppe ist unangefochten. Ja. Das scheint auch so zu sein, aber darüber hinaus sind die Beziehungen zwischen Weibchen und anderen Männchen viel, viel komplexer als gedacht. Denn auch Gorilla-Weibchen können, trotz des extremen Größen- und Kraftunterschieds, Konflikte für sich entscheiden und in der Rangordnung sogar über männlichen Gorillas stehen. So heißt es in dieser Studie. Interessant, oder? Bei den Männchen, von denen wir hier sprechen, handelt es sich dabei oft um jüngere oder ältere Männchen, die zwar körperlich überlegen sind, aber in der Gruppenhierarchie unter den Weibchen stehen. Denn in der Studie heißt es, obwohl der ranghöchste Gorilla in jeder der vier Untersuchungsgruppen ein Männchen war, rangierten trotzdem 88% der Weibchen in der Rangordnung vor mindestens einem anderen erwachsenen Männchen. Und dieser hohe Platz in der Rangordnung bringt den Weibchen natürlich Vorteile. Denn das funktioniert nicht über Kraft, sondern über soziale Strukturen. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass Alpha-Männchen die Weibchen dabei unterstützen, andere Männchen zu dominieren. Klar, da hat auch das Alpha-Männchen was davon, wenn die Weibchen ihnen die anderen Männchen vom Hals halten. Und dann können sich zudem könnten sich Nicht-Alpha-Männchen in Konkurrenzsituationen bereit sein, sich einem Weibchen zu beugen, um in der Gruppe zu verbleiben. Und wir wissen das alle, wir spüren das alle selbst. Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die soziale Anerkennung, soziale Zugehörigkeit ist eins unserer Grundbedürfnisse, heute noch. Und die Forschung an den nahen Verwandten der Menschen ist natürlich insofern interessant, weil hier noch nicht so viele kulturelle Einflüsse, wie wir sie heute spüren und wie wir sie auch aus der Vergangenheit kennen, eine Rolle spielen. Also, und dieser Platz in der Rangordnung bringt den Damen natürlich Vorteile, ne? Also besserer Zugang zu Ressourcen wie Nahrung, freie Partnerwahl und Mitspracherecht bei Entscheidungen innerhalb der Gruppe. Genau, also das ist interessant. Und die Frage ist ja dabei, wie machen die das, ne? Wie können sich die Weibchen gegenüber den teilweise doppelt so schweren Männchen durchsetzen? Ja? Tatsächlich gewannen die Weibchen meistens in Situationen, in denen das Männchen eben nicht in seinen besten Jahren war, also entweder älter oder als 30 oder jünger als 20, wobei die Konkurrenz unter männlichen Gorillas eher eine untergeordnete Rolle gespielt hat und genauso die Paarungsreife der Weibchen. Also es kommt auf wesentlich mehr an als auf körperliche Überlegenheit, wobei eben der Alpha-Gorilla in diesem Fall immer ausgenommen werden muss, weil der ist außen vor. Der steht im Mittelpunkt der Gruppe. Die Alpha-Gorillas zeugen etwa 85% der Nachkommen und gewinnen fast alle Interaktionen mit Weibchen. Also der Alpha-Gorilla ist schon nachgefochten, aber die Nicht-Alpha-Männchen, die nur begrenzte Kontrolle über die Fortpflanzung haben, ordnen sich den Weibchen unter. Und dadurch können sie eine zukünftige Verbindung mit ihnen aushandeln oder auch eben diese Vertreibung aus der Gruppe vermeiden. Wir reden hier von Menschenaffen und verschiedene Menschenaffen haben auch sehr verschiedene Geschlechterverhältnisse. Also wir waren jetzt bei Gorillas, gucken wir mal die Schimpansen an. Also bei den gewöhnlichen Schimpansen dominieren die Männchen. Aber bei den Zwergschimpansen, den sogenannten Bonobos, geben die Weibchen den Ton an. Auch hier gibt es Größenunterschiede, die sind nicht so ausgeprägt wie bei den Gorillas, aber doch, es gibt sie. Und die Erkenntnisse zu den Gorillas mit ihren extrem ausgeprägten Größenunterschieden zwischen den Geschlechtern lassen auch Rückschlüsse auf die Entwicklung der Rollenstrukturen unter Menschen zu. Ne? Denn Menschen unterscheiden sich durch einen moderaten Größenunterschied. Das ist natürlich nicht so extrem ausgeprägt wie bei Gorillas. Aber auch hier ist der Unterschied keine ausreichende Bedingung, um die verbreiteten geschlechtsspezifischen Machtasymmetrien in menschlichen Gesellschaften zu erklären. Ne? So. Das heißt, das Patriarchat, und das ist die Schlussfolgerung der Forschenden, ist wohl eher keine offensichtliche und unmittelbare Folge der Evolution. Also der Entwicklung, sondern das ist offenbar etwas Kulturelles, was sich aus anderen Abhängigkeitsverhältnissen entwickelt hat. Eben nicht evolutionsgegeben und eben nicht, wer daran glaubt, Gott gegeben, sondern das ist was ganz anderes. Wie gesagt, Wissenschaft at its best, großartige Erkenntnisse werden hier dargestellt und wir machen gleich weiter mit einer Frage, die man sich auch stellen kann. Denn wir sind ja das Land der Kartoffeln, ne? Deutschland isst Kartoffeln und wenn ich höre, wie man im Ausland über uns redet, dann gibt es oft das Wort Kartoffel auch für den Deutschen. Aber wir wissen natürlich, dass die Kartoffel im Mittelalter aus Südamerika hier nach Europa gebracht worden ist. Aber die biologische Herkunft der Kartoffel, das war lange ein Rätsel. Ja? Das ist etwas, wo ich da denke, wir essen schon so lange Kartoffeln, warum wissen wir das nicht? Wir essen schon so lange, aber die Frage war eben bisher immer offen. Ich habe ja selber ein bisschen Botanik abbekommen, also die Kartoffel, botanischer Name Solanum tuberosum, so ist es richtig, zählt zusammen mit Weizen und Reis zu den wichtigsten Grundnahrungsmitteln der Menschen. So. Dass sie in Südamerika entstand, das habe ich gerade gesagt, das ist bekannt, aber der biologische Ursprung war bisher ungeklärt. Und auch dazu hat sich wieder eine Studiengruppe aufgemacht, das mal richtig zu ergründen. Studienleiter Sun Wen Huang von der Chinesischen Akademie der Wissenschaft hat dort mit seinem Team geforscht und die heutigen Kartoffelnpflanzen ähneln vom Erscheinungsbild her Arten der Pflanzengruppe Etuberosum, die in Südamerika wachsen. Klar, da kommt sie ja her. Und diese Arten bilden allerdings keine Knollen. Sie gehören zur Gattung der Nachtschattengewächse, Solanum. Soweit weiß ich das auch noch von früher. Und zu dieser Gattung gehören auch Tomaten. Und beide, also Kartoffeln und auch Tomaten, sind Nachtschattengewächse. Und jetzt zeigt sich eben, dass die Kartoffel und die Tomaten gemeinsame Vorfahren haben. Und zwar der letzte gemeinsame Vorfahre von Etuberosum, also unter anderem Kartoffeln und Tomaten, lebte vor etwa 14 Millionen Jahren, wie das Team aus seinen genetischen Untersuchungen herausgefunden hat. 5 Millionen Jahre nach der Aufspaltung, also etwa von 9 Millionen Jahren, vermischten sich die Gruppen wieder und daraus entstand die Gruppe der Petota, die eine neue Eigenschaft aufweist, eine sogenannte Sprossknolle, eine Verdickung unterirdisch wachsender Sprossen. Und zu diesen Petota zählen neben der heutigen Kartoffel noch mehr als weit über 100 weitere Arten, so ist richtig. Also da haben wir jetzt auch den Namen, die Namengrundlage dazu. Woher kommen jetzt die Knollen? Das hat man auch herausgefunden, nämlich als man sich die Gene genauer angeschaut hat. Es sind genau zwei Gene, die maßgeblich dazu beitragen, dass Knollen entstehen. Die stammen jeweils von einer der beiden Vorläuferpflanzen. Das von der Tomate angebrachte Gen regt die Bildung von Knollen an. Und das von Etuberosum kommende Gen sorgt dafür, dass die Knollen sich an den Wurzelstämmen bilden, also unter der Erde. Nicht wie bei den Tomaten, die Früchte über der Erde. Hat das für einen Vorteil? Klar, die Kartoffel speichert in ihren Knollen Nährstoffe, das wissen wir, weil wir essen sie. Und ist insofern auch bei harschen Umweltbedingungen in den Anden, und daher stammen die ja, das Überleben ermöglicht. Ne? Also die Knollen überdauern eine gewisse Zeit und können dann sich immer noch vermehren. Und der zweite Vorteil der Knolle ist, dass die Kartoffeln sich aus einer einzigen Mutterpflanze vermehren können, ohne dass Blüten bestäubt werden müssen oder Samen gebildet werden müssen. Es ist wieder mal eine interessante Entwicklung, eine interessante Entdeckung. Und diese Entwicklung von Knollen, also dieser Vorteil von Knollen, befeuerte, so schreibt es das Team, eine explosionsartige Entstehung neuer Arten. Trägt heute noch dazu bei, zu dieser Vielfalt von Kartoffeln bei, die wir heute kennen. Ja, Kartoffel und Tomate sind miteinander verwandt. Wer hätte das gedacht? So, und mit dem nächsten Thema kehren wir nochmal zur Natur zurück. Nämlich, wir gehen nach Afrika und ich stelle mal die Frage, was ist das gefährlichste Tier Afrikas? Ja, nein, nein, es ist der Büffel, der afrikanische Büffel ist das gefährlichste Tier Afrikas, was die meisten Todesopfer fordert. Und dieses Wissen hätte sich ein texanischer Großwildjäger vielleicht auch aneignen können. Wenn ich das Wort Großwildjäger schon lese, wird es mir schon schlecht. Jedenfalls dieser Großwildjäger, man sieht ihn so förmlich vor sich, ne, in Safari-Klamotten mit einer riesen Knarre, ging auf eine Jagdsafari, also natürlich ganz bestimmt sehr komfortabel und wollte Büffel erlegen, aber in diesem Fall, die Natur schlägt zurück, das Tier kam ihm zuvor und jetzt ist der Mann tot. Ja, was soll man dazu sagen? Eigene selber Schuld. Warum gehst du nach Afrika und willst einfach Tiere erschießen? Das ist doch nichts für einen Mann. Einen richtigen Mann. Genau, und damit kehren wir wieder zurück und fragen uns eigentlich ganz kurz nochmal zurück nach Deutschland. Was ist hier eigentlich so los? Wir haben über Atomkraft schon gesprochen. Wir haben eine neue Regierung und diese Regierung, das habe ich schon angekündigt und ich bin nicht gerne ein Prophet, aber ich habe ja es ja angekündigt, dass diese Regierung einige Entscheidungen der letzten Regierung oder der letzten Regierungen in Frage stellen und umkehren wird. Und das passiert auch jetzt wieder durch unsere neue Wirtschaftsministerin Katharina Reiche. Die stellt jetzt nämlich die Förderung für private Solaranlagen in Frage. Ja, wir haben schon gehört, dass der Strom sowieso teurer werden soll, weil eine neue Umlage auf Strom gezahlt werden soll, auch initiiert durch Frau Reiche, und dass sie uns aber beim Gas entlasten möchte. Mit solchen hohen Summen, wo man sich fragt, habt ihr noch alle Latten am Zaun? Also es geht hier um 60 Euro maximal pro Jahr. Das wäre die super Entlastung, die uns die Frau Reiche in Aussicht stellt. Aber jetzt eben auch die Förderung für private Solaranlagen soll jetzt zurückgefahren werden. Und natürlich kann man sich die Frage stellen, warum soll die Gemeinheit, die Gesellschaft, der Steuerzahler und die Steuerzahlerin private Solaranlagen fördern? Nun, weil private Solaranlagen, so wie alle Solaranlagen, kein CO2 erzeugen, dafür Strom ohne CO2. Und das sollte doch eigentlich das übergeordnete Ziel sein für uns alle, nicht mehr CO2 in die Atmosphäre zu entlassen. Und da hilft uns natürlich diese Initiative, also die Förderung für private Solaranlagen in Frage zu stellen, auch nicht weiter. Und ich verwage mal zu behaupten, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Die ehemalige Gasmanagerin Katharina Reiche ist ja nicht umsonst als Wirtschaftsministerin geholt worden und sie wird leider die Belange der Öl- und Gasindustrie weiterverfolgen. Aber ja, so kann es uns gehen. Wobei, das ist ja nur eine Wirtschaftsministerin. Was macht denn die echte Wirtschaft? Worauf zielen die denn ab? Was sehen die denn in der Klimakrise? Und echte Wirtschaft könnte man sagen, zum Beispiel nehmen wir uns mal die Firma Bosch, richtig großes Unternehmen. Die übernehmen gerade für 8 Milliarden Dollar die Klimatechnik-Sparte von Johnson Controls. Die kaufen, das ist der größte Zukauf der Unternehmensgeschichte. Denn Bosch will sich unabhängiger machen vom Autozuliefergeschäft und Bosch rechnet damit, dass Klimaanlagen in der Zukunft natürlich mehr nachgefragt werden. Und deswegen stellt sich Bosch in diesem Zusammenhang eben neu und gut auf. Mit dieser Übernahme, so schreibt es der Spiegel, reagiert der Stiftungskonzern Bosch auch auf den Wandel in der Heiztechnik in Europa, wo klimaschädliche Öl- und Gasheizkessel von Wärmepumpen abgelöst werden, was ja auch eine gute Nachricht ist. Und Bosch erwartet, dass Klimaanlagen wegen des Klimawandels wichtiger werden, auch in Europa, denn bis 2030 soll der Absatz von Klimageräten laut Bosch-Prognose weltweit auf mehr als 200 Millionen Geräte jährlich steigen. Also, das ist nochmal 20% mehr als 2024. Dieser globale Markt wird also dann jährlich so um 5% zulegen Und Bosch will hier deutlich schneller wachsen als der Markt. Guck mal, Bosch wendet sich von Öl und Gas ab. Die Wirtschaftsministerin, sie ist eben eine Wirtschaftsministerin und keine echte Wirtschaft, will genau das Gegenteil tun. Und als letztes für heute komme ich noch zu einem politischen Aufregerthema. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, wir haben einen neuen Kulturstaatsminister, einen Herrn Weimer. Und dieser Herr Weimer hat ja sozusagen angewiesen, dabei wird ja nicht angewiesen, aber ist egal, der hat ja überhaupt nicht die Befugnis, aber er hat angewiesen, dass in allen staatlichen Stellen das Gendern verboten werden soll. Ja, so. Haben Sie heute schon gegendert? Habt ihr heute schon gegendert? Ich glaube schon. Warum machen die das? Was ist ihr Argument? Weil viele betrachten Gendern als Verhunzung der Sprache. Wir in diesem Land der Dichter und Denker, ne? Hier in Deutschland. Das darf doch nicht sein. Das ist doch einfach nur eine Mode und die Sprache wird verhunzt. Komischerweise haben gerade Goethe, Lessing, Gottsched, Bekannten und Verwandten gekannt. Die haben sehr kräftig gegendert. Das schreibt der Deutschlandfunk und führt dabei aus, dass also den Dichtern in dieser Zeit war die deutsche Sprache zu maskulin. Und deswegen kannten Gottsched, Lessing, Goethe, Verwandtinnen, Bekanntinnen, Studierende, also eine bis ins 19. Jahrhundert gebräuchliche Form. Das heißt, man setzte sie grammatisch etwas falsch ins Femininum, aber die sogenannte fruchtbare Gesellschaft diskutierte eben gütig, fröhlich, lustig und erträglich in Worten und in Werken. Denn die sogenannte damalige fruchtbringende Gesellschaft war 1716 in Köthen, heute in Sachsen-Anhalt gelegen, gegründet worden. Und nach ihrer Mottopflanze nannte man sie auch den Palmenorden. Und das war sozusagen die erste Akademie der deutschen Sprache. Es ging um Hochdeutsch. Und im Hochdeutschen geht es um klare Bezeichnungen, um Rechtsformeln, Syntax und so weiter. Und auch damals gehorchten schon die Behördenschreiben den Regeln des sogenannten Kanzleistils, der so wie heute offizielle Schreiben unübersichtlich lang, absurd ineinander verschachtelte Satzketten. Und damals wurde auf Deutsch auch selten gedichtet und literarisch geschrieben. Und diese fruchtbringende Gesellschaft wollte nun sich das Ziel setzen, die deutsche Sprache so zu ertüchtigen, dass man in und mit ihr gelehrt denken und anmutig dichten könnte. Genau, schon damals, vor 400 Jahren, führte man Streit darum, wie man mit den Geschlechtern umgeht. Und Sprachen verändern sich ja auch mit dem Laufe der Zeit. Und der heutige Versuch, und das ist ja die Grundlage des Genders, in der Sprache nicht nur Männer anzusprechen und zu meinen, ist also alles andere als neu, sondern steht im Einklang mit der über 400-jährigen Tradition der Spracharbeit im deutschen Sprachraum. Deswegen geht es hier darum, dass eben Frauen hier anders angeschrieben werden. Ich will mal was zitieren. Verbessern können wir also nur, was wir können, und das ist die Sprache. Ach, wo wir gerade dabei sind. Ich habe sehr über die Verwandtinnen und Bekanntinnen gelacht. Ich nehme an, Sie haben diese Ausdrücke in Ihrem Band korrigiert. Und nein, sagt die Gesprächspartnerin, ich sehe gar keinen Grund dafür, dass wir Weiber nicht als gelehrt gelten dürfen, aber als tugendhaft gelten müssen, liegt auch an der Sprache. Ja, sogar an der Grammatik wird hier ausgeführt. Und insofern, liebe Freunde, die den Weltuntergang, den Sprachuntergang befürchten, nein, auch unsere großen Dichter und Denker haben geländert und das nicht ohne Grund, denn es ist ein Armutszeugnis, wenn wir in unserer Sprache nur ein Geschlecht ansprechen. Wenn wir das nur für Frauen täten, würden wahrscheinlich auch die Männer auf die Barrikaden gehen und es ist längst Zeit, dass wir uns von diesem alten Zopf verabschieden. Also schreibt nicht mehr, sehr geehrte Damen und Herren, schreibt einfach guten Tag, ein freundlicher Tagesgruß am Beginn eines Schreibens und lasst Studentinnen oder StudentInnen zu, wo man möchte. Davon geht unsere Sprache nicht zugrunde und unser Land erst recht nicht. So, liebe Freundinnen und Freunde, ich nehme gerne die alte Form, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war sie, die Episode 40. Und ich gebe jetzt wieder zurück ins Studio. Nein, ich werde jetzt beenden. Es wird auch eine Folge 41 geben, auch wieder aus Mecklenburg, in 2 Wochen. Und bis dahin, genießt den Sommer, macht was Schönes, wenn ihr Ferien habt. Es ist, wird jetzt auch wirklich richtig Sommer werden, wie es aussieht. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, alles Gute, macht's gut. Tschüss.